Ein Traum, der wahr wird. Eine neue Ära, die beginnt. Die neue Art von Fernsehen. Sei auch du mit dabei und verändere mit uns die Zukunft. Sie liegt jetzt in deinen Händen.
Ja, willkommen zu einer neuen Ausgabe von unserem beliebten Talk-Format Nuoviso Studio Talk. Ich freue mich heute, dass es gelungen ist, einen äußerst interessanten Gast einzuladen, ins Studio zu bekommen, den ich schon seit einer ganzen Weile einladen will. Heute hat es endlich geklappt. Ich freue mich sehr, dass er heute hier ist. Hallo, Alexej Dankwart.
Hallo.
Hallo. Du bist ja, wie man in der Bild-Zeitung nachlesen konnte, meinem ehemaligen Arbeitgeber übrigens, einer der führenden Kreml-Propagandisten in Deutschland.
Ja, also da sieht man, wie verzweifelt die Bild-Zeitung auf der Suche nach Kreml-Propagandisten war, wenn sie schon auf einen kleinen Stadtrat und Rechtsanwalt zurückgreifen muss. Aber es machte Spaß, hatte einen gewissen Spaßfaktor. Wenn man halt liest, Seehofer, Wagenknecht, noch ein paar ganz große Namen und plötzlich kommt ganz unten Dankwart. Ist ehrenvoll.
Gab es wenigstens Geld vom Kreml oder von der Bild?
Darauf warte ich bis heute. Ja, ich überlege schon, ob ich Rechnungen in den Kreml schicke. Bis jetzt nicht. Ne?
Leider, ja. Bei uns bezahlen sie auch nicht. Ne? Wir mahnen da auch jeden Monat immer an. Ja, jetzt bist du ja ein erfolgreicher Anwalt, hast bundesweit für Schlagzeilen gesorgt, in dem Fall mit der Lisa, dem russlanddeutschen Mädchen, das ja, sexuell belästigt wurde im Mindesten. Und das Ganze wurde ja, das ist ja der Hintergrund dieser Kreml-Propaganda-Geschichte, von dem westlichen Mainstream-Medien als eine Propaganda-Aktion des Kremls dann letztlich bezeichnet. Wie kam es denn dazu? Was ist denn da der Hintergrund?
Na, vielleicht vorab ein kleines Update dazu. Das Ganze ist jetzt mittlerweile juristisch abgeschlossen. Es gab eine Verurteilung wegen sexuellen Missbrauchs Minderjähriger. Und das war auch von Anfang an klar, dass das nicht komplett eine Nullnummer ist. Und nicht komplett eine Lüge. Der Skandal aus meiner Sicht an dem Fall ist, wie mit einem minderjährigen Mädchen in den Medien umgegangen wurde. Es stimmt natürlich, dass der mediale Missbrauch auf beiden Seiten stattfand. Aber gerade von deutschen Medien, die sich ja als rechtsstaatlich und besonders moralisch brüsten, hätte ich ein gewisses Verständnis dafür erwartet, dass man mit einem Kind nicht so umgeht und nicht so eine Hetzkampagne veranstaltet. Leider war das überhaupt nicht so. Ich schaltete mich ja zu einem Zeitpunkt an, als das Ganze schon am Kochen war. Für mich war damals die Motivation, dass ich sah, dass da von rechter Seite, unter anderem die NPD, mit diesem Fall politisches Kapital gemacht wurde. Die NPD hat das also auf einer Demo in Berlin-Marzahn thematisiert und kurze Zeit danach kam an mich die Anfrage, ob ich nicht den Fall übernehmen würde und da konnte ich nicht mehr Nein sagen. Also wenn ich sehe, da wird politisches Kapital geschlagen, dann ist eigentlich die vernünftige Reaktion eines Linken zu sagen, ich schalte mich da ein und betreibe zumindest Schadenbegrenzung. Was auch Tatsache ist, diese Version, dass es Flüchtlinge gewesen sein sollen, die stimmt ja nicht. Das hat sich auch bestätigt, dass das nicht stimmt. Es waren zwar Personen mit Migrationshintergrund, aber keineswegs Flüchtlinge. Und diese Version stammte aber nicht von der Familie, die stammte auch nicht von dem Mädchen selbst. Das Mädchen hat eine Beschreibung der Täter abgegeben, die dann ausgebeutet wurde, in dem Sinne, dass es Flüchtlinge seien. Es war aber von Anfang an unser Statement in der allerersten Pressemitteilung, die ich herausgegeben habe, dass die Familie das nicht behauptet, dass die Familie das nicht weiß und dass man abwarten muss, was die Polizei ermittelt. Das Ganze wurde aber in den Medien und vor allem in linken Kreisen dann nicht zur Kenntnis genommen, sondern es aufgrund der medialen Kampagne war man dann derjenige, der quasi hier eine Kampagne gegen Flüchtlinge fährt, was überhaupt nicht stimmt. Ja, und
also als ganz normales Organ der Rechtspflege, als Rechtsanwalt, der die Interessen eines missbrauchten Kindes vertritt, hat man dir unterstellt, du würdest deine Position nutzen, um gegen Flüchtlinge zu
ja, das war hetzen. Das war wahrscheinlich das, was zwar nicht ausdrücklich behauptet wurde, was aber in den ganzen Anfeindungen, die auch innerhalb meiner damaligen Partei stattfanden, so mitschwang. Das hat niemand zur Kenntnis genommen, was ich äußere. Man kann sich heute rückwirkend alle Interviews und alle Pressemitteilungen, die es von meiner Seite dazu gab, anschauen. Es ist nichts dabei, wessen ich mich schämen brauche. Es war in jedem Interview die Aussage, es sind mit hoher Wahrscheinlichkeit keine Flüchtlinge und beruhigt euch bitte, lasst die Polizei ermitteln, von Anfang bis zum Schluss. Und was meine Erfahrungen mit den Medien angeht, so ist es, ich will das nicht bewerten, aber es gab ja Anfragen von russischen Medien dann und es gab Anfragen von deutschen Medien, unter anderem ZDF. Und meine Erfahrung ist die folgende, ich sage es einfach, wie es ist. Die Russischen brachten den Volltext, ohne was zurechtzuschneiden. Drumherum fand ziemlich viel Propaganda statt. Also wenn ich im Interview sage, es sind wahrscheinlich keine Flüchtlinge und in der Überschrift zu diesem Bericht taucht trotzdem das Wort Flüchtlinge auf, ist das natürlich Propaganda, die ich missbillige. Aber die brachten wenigstens den Volltext meines Interviews ungeschnitten oder mehr oder weniger ungeschnitten. Die deutschen Medien haben stets, in keinem einzigen Fall war es anders, haben die manipuliert, haben die einfach Schnipsel rausgeschnitten und sich so zurechtgebogen, wie sie wollten. Von der Aussage war dann nichts mehr im Bericht, sondern meistens auch noch irgendwie fast schon das komplette Gegenteil. Also seitdem bin ich sehr skeptisch gegenüber deutschen Mainstream-Medien und es ist auch ehrlich gesagt das erste Interview heute, dem ich überhaupt zugestimmt habe.
Ja, darüber bin ich sehr froh, auch wenn ich nicht überrascht bin, dass du da zugestimmt hast. Jedenfalls würde mich noch interessieren, hat denn die Bild-Zeitung, bevor sie dir dieses wertvolle Prädikat verliehen hat, mal den Versuch unternommen, dich überhaupt zu fragen, bist du jetzt Kreml-Propagandist oder nicht?
Nein, nein.
Das haben die einfach so gemacht?
Das haben die einfach so gemacht.
Gab es überhaupt jemals irgendwelche redaktionellen Kontakte zur Bild-Zeitung?
Das kann ich jetzt so aus dem Gedächtnis nicht sagen. Es gab vielleicht Anfragen im Zusammenhang mit dem Fall Lisa, aber der Fall stand, also diese Liste von Putins Agenten in Deutschland, die stand ja in keinem Zusammenhang mit dem Fall Lisa. Die war davon losgelöst.
Okay. Jetzt bist du ja nicht nur sozusagen ein böser Kreml-Propagandist, sondern auch noch ein Krawallbruder im Leipziger Stadtrat. Also gewählt worden als Mitglied der Partei Die Linke, meine eigene Partei auch, deswegen dürfen wir du zueinander sagen.
Danke.
Und bist aber dann inzwischen nicht mehr Mitglied der Partei und der Fraktion. Hintergrund sind deine genaueren Kenntnisse der Lage in der Ukraine, der Menschenrechtssituation, die du versucht hast, hier irgendwie einzubringen.
Also ich muss da sehr vorsichtig sein, weil ich kann nicht wissen, was in den Köpfen der Genossen vorging oder der ehemaligen Genossen vorging, als ich mich halt unbeliebt machte, mehr oder weniger unfreiwillig. Ob das nun wirklich die... Ich kann auch nicht behaupten, dass ich nie in meinem Leben Fehler gemacht hätte. Natürlich gab es Äußerungen von mir, die im politischen Betrieb nicht willkommen sind. Wirst du sicherlich auch noch ansprechen.
Kann ich gleich einwerfen,
merkwürdige Merkel-Post. Ja.
Ganz kurz, die LVZ hatte berichtet. Nein, wie berichtet, schreibt die LVZ, hatte Dankert in einem Eintrag auf seiner Facebook-Seite Bundeskanzlerin Angela Merkel wegen ihrer russlandkritischen Haltung als arroganten Kotzbrocken beschimpft und ihr einen sehr schmerzhaften Sturz gewünscht. Mhm. Er stelle sich vor, wie sie halbnackt durch halb Deutschland sprinten müsse, um sich vor wütenden Massen zu retten, schrieb er weiter.
Okay, das ist wieder ein Beispiel, wie man Zitate entstellt und aus dem Kontext reißt. Da kommt nämlich dann noch ein weiterer Satz, wo drin steht, dass ich nicht will, dass in Deutschland genauso ein Fehlstät entsteht wie in der Ukraine. Das Ganze war ja eine Anspielung auf das, was dem in der Ukraine damals legitimen Präsidenten Janukowitsch passiert ist, der nicht ohne Merkels Mitwirkung flüchten musste und verfassungswidrig gestürzt wurde. Das war quasi alles eine Anspielung darauf und nicht auf eine russlandkritische Haltung der Frau Merkel. Wie dem auch sei, da kam ein Nachsatz, dass ich für Deutschland, auch wenn ich das in einer Anwallung von Schadenfreude als eine sehr schöne Vorstellung empfinden würde, damals kam dennoch der Nachsatz, dass ich das in Deutschland genau das nicht haben will, sondern da kam die Aufforderung, CDU, kümmert ihr euch mal um den Fall und stellt mal einen anderen Kandidaten auf. In Anführungsstrichen sagte ich damals, putscht Merkel weg. Aber wenn es an die CDU gerichtet ist, ist ja klar, damit ist kein Militärputsch gemeint, sondern ein innerparteilicher, wie ihn neulich ein anderer Stadtratskollege der CDU ja auch versucht hat. Ja? Mhm. Leider zu spät und ohne Erfolg, aber immerhin. So, also auch das Zitat stimmt nicht ganz, aber es ist natürlich nicht schön, wenn man sich als Politiker oder ich sehe mich nicht wirklich als Politiker, ich bin da kein Profi, aber jemand, der im Politikbetrieb mitmischt, zu solchen Äußerungen hinreißen lässt, ist das einfach schlechter Stil und man hatte sich nicht unter Kontrolle. Es ist nichts Schönes dabei. Offiziell war eben das der Grund für den Bruch mit meiner Fraktion damals. Ich vermute aber auch, dass der Fall Lisa eine Rolle spielte und möglicherweise auch meine Position zum Ukraine-Konflikt. Aber ich kann nicht in die Köpfe meiner Genossen schauen. Wie soll ich?
Hm. Du bist damals freiwillig aus der Fraktion ausgetreten.
Das heißt offiziell so freiwillig.
Also du bist gegangen worden eigentlich.
Es gab eine Fraktionssitzung, im Ergebnis derer ich dann meinen Rücktritt erklären sollte und erklärt habe aus der Fraktion, also Austritt aus der Fraktion. Freiwillig war das nicht, aber den Schritt bin ich gegangen, das stimmt schon.
Mhm. Jetzt ging dieser Streit mit der Partei weiter.
Ja.
Man muss dazu sagen, du hattest als Anwalt deine Kanzlei im Karl-Liebknecht-Haus. Das ist hier in Leipzig, muss man dazu wissen, ja, die Zentrale der Partei Die Linke in der Stadt Leipzig, die eben die Räume an dich vermietet hatte als Rechtsanwalt. Und du wolltest eine Veranstaltung dort stattfinden lassen.
Ja.
Was war das für eine Veranstaltung?
Es gibt in der Ukraine eine linke Organisation, die heißt Borodjba, auf Deutsch Kampf. Es ist eine klassisch linke Organisation, also mit einem marxistischen Einschlag. Wenn man auf deren Seite geht, hat man überhaupt keine Zweifel, dass das eine linke Organisation ist. Sie hat sich, wie auch andere ukrainische Linke, die Mehrheit der ukrainischen Linken, zum Beispiel die Kommunistische Partei der Ukraine, gegen den Maidan-Putsch positioniert. Genau wie die KPU sprach man von einem faschistischen Regime, das da etabliert wird oder im Entstehen begriffen ist. Und sie stellte sich eben gegen diese Maidan-Bewegung und galt seitdem als pro-russisch, was immer das ist, weil ich denke, wenn Ukrainer sich außenpolitisch positionieren und eine Entscheidung treffen müssen, ob sie nun in Richtung EU oder in Richtung der GUS, der Gemeinschaft unabhängiger Staaten, tendieren, dann ist das deren Angelegenheit. Ich weiß gar nicht, warum sich Europäer da irgendwie moralisch wertend einmischen, was besser und was schlechter ist. Wie dem auch sei, sie galt als pro-russisch. Natürlich gab es dann Anfeindungen von Seiten der anderen Fraktion, die sich als Linke bezeichnen, wo man auch Zweifel haben kann, ob das welche sind, wenn sie auf dem Maidan nachweislich mit Rechtsradikalen zusammenarbeiten. Sind das dann noch Linke? Aus dieser Ecke gab es dann Schmähschriften gegen die Borodjba, teilweise mit wirklich absurden Unterstellungen. So das große Argument war, das sind ja alles Komsomolzen, ja, ehemalige Komsomolzen. Jetzt darf ich mal fragen, was ist denn Frau Merkel zum Beispiel? Ja? Wer ist denn überhaupt in dieser Generation nicht im Komsomol gewesen? Also ich zufälligerweise nicht, weder FDJ noch Komsomol. Ich bin wahrscheinlich der erste Jahrgang, der da die freie Wahl hatte. Und war eben nicht Mitglied. Aber alle vor mir waren es. Punkt aus. Und das ist sozusagen das Argument, das sind Stalinisten, weil die alle im Komsomol waren. Toll.
Man muss da nochmal zur Erklärung, das sind die Pioniere.
Das ist die FDJ. Die Jugendorganisation, wo einfach jeder Mitglied war. So auf diesem Niveau wurde dann die Argumentation geführt, teilweise mit dreisten Lügen. Und dieses eine Pamphlet reicht dann unserer geliebten Landtagsabgeordneten Juliane Nagel aus, um die Borodjba eben als unerwünscht in Leipzig und im Geburtshaus des unzweifelhaft Kommunisten Karl Liebknecht zu verorten. Dem ist auch noch vorausgegangen, hier ist ein gewisses Dilemma da. Natürlich gibt es die Pressefreiheit, die Redefreiheit und so weiter und so fort. Aber darf eine Parteizeitung, darf sie eine diffamatorische Behauptung über eine im Ausland unter Druck stehende, verfolgte linke Organisation abdrucken, kommentarlos? Genau das ist in Bezug auf die Borodjba hier in dem örtlichen Blättchen der Linken passiert. Man hat diese Borodjba sehr scharf angegriffen und diffamiert mit erlogenen und nicht bewiesenen Behauptungen. Meine Erwiderung darauf wurde wiederum nicht abgedruckt. Und daraufhin sagte ich, dann hole ich den Mann hierher, einen der Vertreter dieser Organisation. Soll er einfach mal sich zu diesen Vorwürfen äußern und sich verteidigen? Davon hat Frau Nagel Kenntnis erhalten, Verbotsantrag gestellt. Der Verbotsantrag, zu dem gab es dann die Positionierung des damals neuen Stadtvorsitzenden der Linken, dass der möglicherweise durchgeht. Darauf reagierte ich dann nach dem Motto, das interessiert mich nicht, ich bin selber hier Mieter und darf die Räumlichkeiten nutzen. Es ist ja auch, gut, das ist jetzt meine Position dazu, das ist ja auch nichts Tendenzfremdes, wenn ich einen Kommunisten einlade, auch wenn er umstritten ist. Und darauf folgte dann tatsächlich die Kündigung meines Mietverhältnisses, ich musste raus. Das ist aber dann auch nachrangig. Überhaupt die Frage, hätte dieses Mietverhältnis lange andauern können angesichts der Zerwürfnisse? Wahrscheinlich nicht. Also ich bin nicht wegen des zerrütteten Mietverhältnisses nachtragend, sondern ich bin in der Tat und bleibe es auch für immer nachtragend wegen dieses völlig unsolidarischen Umgangs mit den ukrainischen Kommunisten, der überhaupt in keine Tüte passt. Ja, die Linke ist für mich eine wer die Grundsätze der internationalen Solidarität bringt, darf sich schlicht nicht mehr als links bezeichnen. Da ist nichts Linkes dabei, weil die internationale Solidarität ist wirklich das A und O, das ist der Kern der linken Bewegung überhaupt.
Hoch die internationale Solidarität ist ja ganz bekannt.
Damit fängt alles an und wo das nicht mehr da ist, ist alles vorbei.
Ich darf also nochmal resümieren. Du hast ein Parteimitglied einer ukrainischen Partei eingeladen, die sich nicht abnickend hinter den Machtwechsel, der auf dem Maidan eingeleitet wurde, stellt, sondern diesen kritisiert. Daraufhin hat man dir ein Pamphlet um die Ohren gehauen, in dem drin stand, sinngemäß, dass das gar kein richtiger Linker sei, sondern das sei
Nein, das Pamphlet kenne ich zufällig und ich kann mir nur dieses Pamphlet überhaupt als Ausgangspunkt von den Behauptungen, das seien Stalinisten, das seien Neurechte, das seien russische Nationalisten, die seien homophob und alles Mögliche. Ich kann mir nur dieses eine Pamphlet als Quelle dieses ganzen Unsinns erklären. Eine andere Quelle gibt es nicht, weil selbst in der Wikipedia ist die Borodjba als eine linke Organisation bezeichnet und dann gibt es einen Unterpunkt, dass die im Inneren von irgendwelchen Leuten kritisiert wird. Ja, das ist die korrekte Darstellung dazu, aber nicht die Behauptung, die seien dies, das und jenes. Ich halte die Solidarität mit politisch verfolgten Linken ist das Allerwichtigste, was es überhaupt geben kann. Man kann sich noch so sehr umschulen, um 10-Euro-Erhöhung beim ALG II bemühen, das ist alles schön und gut, aber wenn es die Solidarität nicht mehr gibt, dann ist das alles andere nichts mehr wert. Das mag jetzt hart klingen und hart sein, aber so sehe ich das.
Bist du denn noch ein Linker?
Ich bezeichne mich im Moment selber als Kommunisten, auch wenn das nicht populär ist, das kommt bei vielen nicht gut an, keine Frage. Aber der Begriff links ist mir zu beliebig geworden. Ich bin definitiv kein Rechter, ich will mich aber auch nicht in dieses zweidimensionale Schema einordnen.
Ist denn die Partei, so wie sie heute besteht, die Linke, noch zeitgemäß?
Ja, was ist die Linke, was will sie, wo will sie hin? Sie ist jedenfalls nicht mehr das, was sie ursprünglich war. Sie ist nicht mehr das, woher sie kam. Ich war viele Jahre ein passives Mitglied der Linken und ich hatte meine Illusionen darüber, was die Linke ist. Diese Illusionen sind dann innerhalb von 2 Jahren alle komplett zerbrochen. Die Linke ist nicht mehr das, was sie in den 90ern war und sie will das auch nicht mehr sein. Was will sie überhaupt sein? Wenn ich es nett mit der Linken meine, dann kann man sagen, sie wollen vielleicht die besseren Sozialdemokraten sein. Also eine SPD 2.0. Die Frage ist, wer braucht das und wohin soll das dann führen? Also nochmal den Weg der SPD vom Gotha-Programm über die Zustimmung zu den Kriegskrediten, den Mord an Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg bis hin, will nicht alles aufzählen, bis hin zu Hartz IV und Agenda 2010, ist es das? Meiner Meinung nach kommt das zwangsläufig dabei raus. Ich bin aber auch nicht
also die
kein
Linke
Prophet.
Sie ist dir nicht links genug sozusagen.
Die Linke ist mir nicht links genug. Ich will kein Sozialdemokrat sein und darum bin ich auch nicht mehr Mitglied der Linken.
Wie sieht es aus mit anderen Positionen der Linken? Flüchtlinge,
ja, die
Antifa?
Auch die SPD hat zweifellos Positionen, die ich unterschreiben kann jederzeit. Ist bloß das Gesamtpaket, was so nicht zielführend ist. Natürlich ist, man muss sehen, die Linke ist im Bundestag mit Sicherheit die momentan einzige Partei, die wenigstens etwas gegen die Militarisierung, gegen Kriegsvorbereitungen, gegen Waffenlieferungen sagt. Die Linke hat mit André Hunko einen der wenigen Bundestagsabgeordneten, der sich wenigstens Gedanken darüber macht, was passiert in der Ukraine und versucht auch, die Argumente der anderen Seite zu verstehen. Die Linke hat sehr viele engagierte Mitglieder. Die Linke hat auch eine kommunistische Plattform. Deswegen wäre es ein Fehler, wenn ich jetzt pauschal sagen würde, alle Linken sind schlecht. Natürlich nicht. Natürlich ist da viel Gesundes dabei. Das Problem ist, wer gibt den Ton an, wer beherrscht das Ganze und wohin steuert der Zug? Und es ist leider eine Fraktion, die, ich weiß gar nicht, woher die kommen und mit welchem Ziel sie der Linken beigetreten sind. Sind das Karriereabsichten? Weil die kamen ja alle rein, als klar war, die Linke ist nicht mehr die PDS, als es die Vereinigung gab oder kurz davor, als klar war, die Linke ist aus dem politischen System so leicht und so schnell nicht mehr wegzubekommen. Also lässt sich da Karriere machen. Da lassen sich Mandate bekommen, da kann man sich über diese Partei wählen lassen. Und da die Linke ja auch noch überaltet ist, ist es wahrscheinlich viel leichter, da an Kandidaturen, Mandate und Pöstchen zu kommen. So, möglicherweise sind es einfach Karrieristen. Möglicherweise ist das eine Strömung, die sich selbst Linkslibertär nennen. Ich frage mich, wie das funktionieren soll. Libertarismus ist eigentlich das, was man in der Politikwissenschaft eher rechts einordnet. Und wie soll eine Linkspartei, eine sozialistische Partei, die die Linke ja ursprünglich sein wollte, funktionieren, wenn sie die Eigentumsfrage nicht stellt, was die Libertarianer ja nicht machen, sondern der Staat soll sich gefälligst auch aus dem Komplex raushalten. Also wenn man die wichtigste ökonomische Frage nicht mehr stellt, wie soll man dann diese Gesellschaft zum Besseren verändern? Ja, also unterm Strich sind die Linkslibertarianer im Grunde
sowas wie die Grünen.
Sowas wie die Grünen und Menschen, die sich, die den Kapitalismus vielleicht bunt anstreichen wollen, aber nicht abschaffen und nicht verändern. Nicht so wesentlich verändern, dass es ein anderes, besseres System wird. Und das Ganze ist jetzt aber, dazu kommt noch eine antideutsche Fraktion, über die man sich auch lange unterhalten kann. Wer ist das, wohin soll es führen und woher kommen die? Aber macht, glaube ich, keinen Sinn, diese ganze Palette jetzt detailliert zu beschreiben. Jedenfalls die Mischung aus und dazu noch natürlich Opportunisten des FDS, also Leute, die von vornherein sagen, wir wollen den Kapitalismus nicht abschaffen, sondern reformieren. Ja, was soll das bedeuten? Reformieren, wo soll es hinführen? Also im Grunde ist es ja Opportunismus, nur sind die sehr beleidigt, wenn man denen genau das sagt, dass sie Opportunisten sind. Gut, wenn man sich selber auf Bernstein beruft und auf Kautsky, warum ist man beleidigt, wenn man als Opportunist bezeichnet wird? Egal. Jedenfalls, das ist die Mischung, die im Moment in der Linken den Ton angibt. Und die Linke, also die ehemalige PDS, geht ganz offensichtlich den Weg einer anderen PDS, nämlich den italienischen, von der kommunistischen Partei über die PDS zur PD und nun heißt es ja überall, es seien Sozialdemokraten.
Die quasi keine Rolle mehr spielen.
Die dann auch irgendwann keine Rolle mehr spielen, weil es gibt keinen gesellschaftlichen Bedarf nach einer zweiten Sozialdemokratie. Die erste hat sich diskreditiert und wird über kurz oder lang auch verschwinden. Eine zweite Sozialdemokratie ist da auch keine Antwort darauf.
Jetzt gibt es, du hattest die Fraktion der Antideutschen, die sich ja selbst so nennen, in der Partei der Linke angesprochen. Und mir ist aufgefallen, dass gerade diese Truppe ein recht bemerkenswertes Verhältnis hat zum Imperialismus der USA. Mhm. Wie ist deine Position erstmal zu dem Imperialismus und dann zu der Position, die Antideutschen dazu haben?
Gut, also ich verstehe Imperialismus immer im Sinne von Lenin. Imperialismus als das letzte oder höchste oder neueste Stadium des Kapitalismus. Es ist im Grunde ein System, in dem das Kapital nicht mehr durch Warenausfuhr reich wird und sich vermehrt, sondern indem es eben Kapital ausführt und dann die Renten, die Zinsen aus der Arbeit der anderen Länder, aus der Wirtschaft der anderen Länder abzieht. So verstehe ich Imperialismus und das ist natürlich etwas, was scheitern muss und scheitern soll. Das ist eine Ausbeutung anderer Länder und Völker. Übrigens etwas, was wir aktuell, also meine These ist, dass Deutschland in den letzten 10 Jahren, dass wir sich wieder zu einem imperialistischen Land entwickelt hat und dass wir in den letzten 10 Jahren eine deutliche Wiedergeburt des deutschen Imperialismus erlebt haben. Das aber am Rande, was die Antideutschen darunter verstehen, verstehe ich nicht. Also offensichtlich gelten schon viele Völkerstaaten als imperialistisch. Ja? Also sprich, nach dem Motto ist Indien in sich imperialistisch, Indonesien ist in sich imperialistisch, Russland sowieso, das ist ja nach deren Behauptung das Gefängnis der Völker. Also die können offensichtlich nicht damit umgehen, dass es natürlicherweise viel Völkerstaaten gibt, wie die USA übrigens auch ein Vielvölkerstaat in einem gewissen Sinne sind. Oder die Schweiz. Und das ist einfach keine ideologische Position, die in irgendeiner Weise fundiert ist, sondern das ist offensichtlich ein bewusst in die Köpfe dieser jungen Menschen hineinversetzter Brei, der irgendeinen moralischen, ethischen Anspruch erhebt, aber nichts mit einer echten politischen, wirtschaftlichen Analyse zu tun hat. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Also zu Blödsinn kann man sich schwer äußern. Der Blödsinn ist meistens in sich schlüssig. Das ist meistens ein in sich schlüssiges Denksystem. Ja. Wie jede Religion. Also man kann die Religion eines irgendwie eines Bleistiftwurmes so erfinden, dass die in sich schlüssig ist und konsistent. Ja? Aber wie soll man das von außen analysieren? Es ist schlicht Blödsinn.
Ja, das ist durchaus kein einfaches Thema, ne? Ja. Die Antideutschen. Jetzt hast du ja einen Bürgerverein mitgegründet. Mhm. Der Verein der Stachel Leipzig e.V. Mhm. Der Name ist ein bisschen Programm, ne?
Ja.
Wofür braucht die Welt einen solchen Verein?
Ja, also der Verein der Stachel ist entstanden 2016 von Linken, also hier in dem Zusammenhang kann ich den Begriff gebrauchen, die von den etablierten linken Parteien, also sprich SPD, Grüne und die Linke, enttäuscht sind und da keine Perspektive sehen. Es gab eine bundesweite Initiative in dem Zeitraum, die als Grundidee hatte, dass man den damals florierenden Pegida, Legida und wie die auch alle hießen, Bewegungen eine Bürgerbewegung von links oder aus der Mitte der Bevölkerung entgegenstellen muss. Denn eins ist klar, die drei genannten Parteien, also SPD ist da vielleicht sogar noch am allerwenigsten betroffen, aber insbesondere die Linken und die Grünen, die haben sich, das hat sich bis heute nicht verändert, da gab es bis heute kein Einsehen, die haben sich zu sehr auf den Kampf gegen konzentriert, also sprich Kampf gegen die AfD, Kampf gegen die Legida, Kampf gegen die Pegida. Was ja möglicherweise richtig ist, dass man auf die Straße geht und zeigt, Leipzig ist nicht so, Leipzig will nicht so sein. Nur reicht das? Meine These ist, wir müssen schneller sein. Also wenn man verhindern will, dass die Gesellschaft sich in einen neuen Faschismus, in eine neue totalitäre rechte Diktatur entwickelt, dann müssen die anderen, sprich die Kommunisten, Sozialisten, die Linken, auch die Sozialdemokraten, die müssen mit ihren Gegenkonzepten schneller sein. Es nützt nichts, gegen zu kämpfen. Stoppen können wir es auf dem Weg nicht. Verhindern können wir es nur, wenn wir mit unseren Konzepten schneller sind. Und genau in dieser Richtung passiert nichts bis heute. Die Ängste, die Sorgen der Bürger, und damit meine ich nicht die Sorgen von Migranten, diese Sorgen sind sekundär. Primär sind die Existenzängste. Primär ist der Umstand, dass die Reichtums- und Einkommensverteilung zwischen Kapital und Arbeit sich in den letzten 30 Jahren immer mehr in Richtung des Kapitals verschoben hat. Primär ist, dass auch die, denen es heute noch gut geht, also die Facharbeiter, der Mittelstand, dass die zunehmend merken, alles, was wir haben, mein Einfamilienhäuschen, meine Wohnung, mein Auto, ist alles auf Sand gebaut und es rutscht langsam. Das ist die primäre Angst, die die Menschen haben, und die kann man nicht, die darf man nicht ignorieren. Das ist doch Aufgabe der Politik, für ein gesichertes Zukunftskonzept zu sorgen, aufzuzeigen, wo, was können wir in Zukunft noch gewährleisten, was nicht. Also es gehören auch unangenehme Wahrheiten dazu. Aber ein Konzept aufzuzeigen, so bauen wir unsere Zukunft auf. Und in dieser Richtung passiert nicht viel. Und gleichzeitig gab es aber zumindest in dem Zeitpunkt, heute wieder nicht, gab es einen gewissen Aufruhr von unten, einen Wunsch nach auf die Straßen zu gehen, aktiv zu werden, selbst mitzubestimmen. Und das wollte diese bundesweite Initiative damals gewährleisten. Das Ganze hat sich leider nicht so entwickelt, wie man hoffte. Der Stachel Leipzig ist im Grunde eine der wenigen Widerstandsnester noch. Und Stachel wollten wir ursprünglich so im Fleisch der Linken sein, ja? Also die quasi von noch weiter links anstacheln und eben in eine bestimmte Richtung auch drängen. Das gelingt möglicherweise nicht so stark, aber wir sind am Arbeiten. Wir sind da, und das ist schon mal, wir sind immer noch da und wir werden auch weiter da sein. Und das ist eine Leistung. Und wenn man uns braucht, dann weiß man, wo man uns findet. Was anderes kann man im Moment auch nicht machen. Mhm.
Vielleicht können wir an der Stelle, habt ihr eine Webseite?
Wir haben eine Webseite, ja.
Wie heißt die?
Die heißt ja stachelleipzig.de.
Das blenden wir an der Stelle hier ein. Also wer sich näher informieren möchte, der stachel-leipzig.de. Und was mich jetzt führt zur nächsten Frage ist, das ist sozusagen ein Verein, der möchte, ja, also sozusagen, der fischt auch außerhalb von den Linken, ja, um Mitglieder. Das ist sozusagen, kommt von links, ja, will linke Leute haben, die müssen aber nicht zwingend als Voraussetzung haben, dass sie bei den Linken Mitglied sind.
Nein, absolut nicht.
Ist das nicht im Prinzip jene neue linke Sammelbewegung, so von der Funktionsweise her, wie es Sarah Wagenknecht und Oskar Lafontaine einführen wollen? Oder wäre das jetzt ein bisschen zu ambitioniert, den Stachel Leipzig hoch zu stilisieren dazu?
Also je nachdem, wie sich die neue linke Sammelbewegung, ob sie überhaupt zustande kommt und wie sie sich entwickelt, kann ich mir schon vorstellen, dass der Stachel Leipzig etwas ist, was in diese linke Sammelbewegung auch reinpasst, natürlich. Aber es gibt sozusagen zwei Prinzipien, auf denen wir aufgestellt sind. Wir wollen nicht, auch wenn ich dazu neige, sehr ideologisch zu sprechen und ich da auch meine Überzeugungen habe, geht es eigentlich darum, nicht so die Ideologie in den Vordergrund zu stellen, dass man den Bürger, dem das, was heute passiert, nicht schmeckt, dem aber auch die Rechtsentwicklung, also die Entwicklung nach rechts, nicht passen. Dass man den gleich mit Marx, Lenin und allem Möglichen abschreckt. Das sollte nicht der Fall sein. Das ist jetzt auch kein Trick, so nach dem Motto, wir sagen es nicht, wir wollen ihn dann aber doch indoktrinieren. Nein, wir haben eine Zeitung, in der jeder mitschreiben kann, in der jeder seine Positionen und seine Meinungen äußern kann. Also es geht darum, der schweigenden Mehrheit, und alle Umfragen, alle soziologischen Untersuchungen zeigen das, die Mehrheit derer, die von den Linken enttäuscht abwandert, wandert ja nicht zur AfD. Es gibt ein gewisses Segment, das zur AfD wandert, aber die Mehrheit wandert zu den Nichtwählern. Und die braucht wieder eine Stimme. Und diese Stimme wollten wir sein.
Und die AfD wählen, wählen sie ja nicht unbedingt, weil sie wirklich von der AfD überzeugt sind, sondern um Protest auszudrücken.
Ja. Das halte ich für gut möglich, dass da keineswegs, also bei vielen, keineswegs Ausländerhass zum Beispiel dahinter steckt. Dumm ist es trotzdem, die AfD zu wählen. Ich will sagen, warum. Weil die AfD ein lange gehegtes Projekt einer Protestpartei rechts der CDU ist, die eigentlich genau dieses Ziel verfolgt, der CDU auf lange Sicht,
wieder
auf mittlere Sicht, die Mehrheit zu sichern, die Macht zu sichern. Also das könnte ich näher ausführen, wenn man es möchte, woher dieses Projekt kommt. Aber ich halte das einfach für kontraproduktiv, die AfD zu wählen, sondern besser ist es wirklich selbst das Wort zu ergreifen, selbst aktiv zu werden und selbst was völlig Neues aufzubauen. Und wenn es dann am Schluss kommunistisch wird, weil die Menschen selbst zu diesen Überzeugungen kommen, durch ihre eigenen Lernprozesse, würde mich das freuen. Wenn es nicht passiert, ist es deren Bewegung, deren Meinung, deren Aktivität. Und wir alle, die wir im Stachel aktiv sind, es gibt einen guten Kern von 20 Leuten, wir wollen das unterstützen. Also ich sehe die sogenannten Linksintellektuellen immer nur als Berater. Die dürfen nie diejenigen sein, deren Interessen sich da durchsetzen, sondern die sind die Berater, die sind die Förderer, die sind diejenigen, die die Methode und die Plattform liefern. Aber darf ich das Wort Proletarier nutzen? Der einfache Mensch, der Arbeiter, der Arbeitsmann, der muss schon selbst seinen Interessen den Ausdruck verleihen. Mhm. Und nicht auf irgendwelche Kleinbürger, Anwälte, irgendwelche Helden hoffen. Wie heißt es? Schon seit 150 Jahren singen wir immer, kein Gott, kein Kaiser, kein Tribun. Es ist genauso gemeint, selbst. Mhm. Selbst tun, selbst reden, selbst machen.
Mhm. Schauen wir mal nach China zum Beispiel, Thema Kommunismus. Ist eine spezielle Form von Staatskommunismus, ja, der da seit vielen Jahrzehnten in China vorherrscht. Und trotzdem hat er es doch geschafft, diese Agrargesellschaft zu einem hochtechnisierten Hightech-Superstaat zu entwickeln. Der Lebensstandard hat sich also um etliches vervielfacht. Genaue Zahlen fallen mir jetzt gerade nicht hier ein, aber das kann man alles nachlesen. Und interessant ist ja noch, dass eben dieser Staat alles Geld, was er erwirtschaftet mit seinen Unternehmen, in der Realwirtschaft investiert. Also die nehmen das nicht und spekulieren damit an der Börse, so wie es der Westen macht, um das Geld wundersam zu vermehren, sondern die bauen dafür Fabriken, die stecken das in Forschung und Entwicklung von neuen Produkten und der Lebensstandard, der jetzt dort in China herrscht, befindet sich jetzt schon beinahe auf dem Niveau von, sagen wir mal, Polen oder Tschechien und wird in wenigen Jahren höchstwahrscheinlich den deutschen Lebensstandard erreicht haben. Mhm. Ich will das nur mal an der Stelle so, ja, auch für unsere Zuschauer als Beispiel nennen, dass Kommunismus nicht aus der angestaubten Klamottenkiste stammen muss. Es gibt auch positive Beispiele, wie es funktionieren kann. Es ist eben die Frage, was könnte sein, ja? Wie könnten wir leben, wenn wir wollten? Ja?
Es gab eine Untersuchung der Freien Universität Berlin vor wenigen Jahren, ich glaube 2015 war das. Da wurden Bürger in Ost und West gefragt, wie sie zum Sozialismus stehen. Und im Osten mit ich kann mich jetzt an die genaue Zahl nicht erinnern, aber ich glaube mit 60% und im Westen mit 40% war die populärste Antwort, der Sozialismus ist eine gute Idee, die bislang schlecht ausgeführt wurde. Und diese Meinung teile ich komplett. Es ist eine gute Idee, die schlecht ausgeführt wurde und die sicherlich eine zweite Chance verdient. Genauso wie übrigens, wenn heute vom endgültigen und ultimativen Scheitern die Rede ist, dann erinnere ich immer daran, dass die große französische Revolution ja zwischenzeitlich auch gescheitert war und dass damit die Demokratie, die der Republik genauso, also man könnte so um 1830 herum, könnte man sicherlich auf einen Bürger treffen, der sagt, ach ihr Republikanhänger, eure Idee ist doch endgültig gescheitert. Ja, so ungefähr unhistorisch sind diejenigen, die das Scheitern des sogenannten Sozialismus so einfach abtun. Was China angeht, so habe ich mich nicht so intensiv damit beschäftigt, als dass ich eine völlig irrtumsfreie Meinung dazu haben könnte, habe ich nicht. Aber es könnte sein, dass die chinesischen Kommunisten genau das machen, was Lenin mit dem NÖP, mit der neuen ökonomischen Politik, machen wollte. Die Idee dahinter ist, dass man in einem unterentwickelten Land, in einem Agrarland, nicht einfach den Sozialismus aufbauen kann, sondern man muss erstmal den Kapitalismus aufbauen. Und damit der Kapitalismus, es klingt merkwürdig, ja, Kommunisten, die den Kapitalismus aufbauen.
Man braucht erstmal Kapital.
Man braucht erstmal das Proletariat zum Beispiel, das ja auch nur entsteht, wenn man das Land industrialisiert hat. Also man kann nicht in einem unterentwickelten Land gleich dahin gehen und den Kommunismus einführen. Den Kommunismus kann man überhaupt nicht einführen. Der entsteht entweder durch hohe Produktivität, indem alle Bedürfnisse so befriedigt sind, dass da keiner mehr zu stehlen braucht, niemand mehr den anderen übervorteilen muss, sondern die Wirtschaft funktioniert so gut, dass einfach für alle in jeder Sekunde des Tages genug an Essen, Trinken und auch allen möglichen anderen Luxusgütern da ist. Dann entsteht der Kommunismus. So, und entweder er entsteht oder er entsteht nicht, das kann ich heute nicht wissen und nicht sagen, ob das jemals eintritt. Aber was klar ist, man kann ihn nicht anordnen, man kann ihn nicht einführen, sondern er braucht gewisse Bedingungen, um möglicherweise zu entstehen oder auch nicht. Das entscheiden dann künftige Generationen irgendwann. Und diese Bedingung, da ist das Mindeste die Industrialisierung. Und wenn man die nicht hat, dann kann man alles andere vergessen. Und Lenins Idee war, ob es richtig ist oder nicht, weiß ich nicht, aber dass es Lenins Idee war, steht fest. Man muss erst einmal den Staatskapitalismus einführen. Staatskapitalismus bedeutet, die Partei der Proletarier ist fest an der Macht, Punkt 1. Punkt 2, der Staat hat die wichtigsten Unternehmen in seinen Händen, also die Eisenbahn, die Energieversorgung, dann vielleicht die wichtigsten Schlüsselindustrien. Und Punkt 3, ansonsten lassen wir zu, dass das Kapital da irgendwie was entwickelt und freien Handel treibt. Das war der NÖP. Und meines Erachtens machen die chinesischen Kommunisten genau dasselbe seit fast 30 Jahren. Und es scheint zu funktionieren. Ich habe einfach mal deren Interesse halber geschaut. Also muss sagen, da gibt es natürlich einen Unterschied zwischen Stadt und Land. Aber wenn man sich anschaut, was so ein Angestellter oder Arbeiter in China an Einkommen verdient und was er sich nach deren Preisen dort alles leisten kann, kann ich nur sagen, Hut ab. Also das ist so, als würde bei uns jeder 10.000 Euro verdienen, so ungefähr. Ja? Mhm. Also schon erstaunlich. Wie gesagt, mit Vorsicht zu genießen, weil nicht überall so, da gibt es noch viele Probleme. Aber es scheint genau das zu sein, was damals in der Sowjetunion nach 10 Jahren leider oder notgedrungenermaßen, darüber streitet man sich ja auch, abgebrochen wurde. Mhm. Und wohin sich die Sowjetunion entwickelt hat, hat man gesehen. Nun muss man abwarten, was passiert mit China.
Naja, ein bisschen mehr Geld als die Sowjetunion und die
Definitiv.
Chinesen schon.
Die sind schon viel weiter. Ohne jede Frage.
Trotz allem ist ja, trotz aller Fortschritte da in China, ist ja der Kommunismus ein böses Schreckgespenst im Westen, das es um jeden Preis zu verhindern gilt. Die NATO, die angetreten ist, um die freie Lebensweise und unsere Freiheit zu verteidigen, schickt sich an.
Ach so, ja, gegen den Kommunismus, wirklich? Die NATO verteidigt uns gegen den Kommunismus?
Ja, also ich meine, es ist ja schon im Kalten Krieg auch so gewesen. McCarthy-Ära war ja wirklich, da fand ja eine regelrechte Hexenjagd statt in den USA. Also wer da sich selbst Kommunist nannte.
Ja,
also Leute wie dich hätten sie da längst eingebuchtet, um das mal deutlich zu sagen.
Das kommt noch.
Also ich hoffe, du hast immer die Zahnbürste dabei. Jedenfalls ist es ja so, dass die NATO auch in nicht nur in China, sondern auch in Russland sehr kritisch beobachtet wird. Da du ja aus einer deutsch-russischen Familie stammst und öfter hin und her jettest zwischen Moskau und Leipzig, kennst du ja auch die unterschiedlichen Facetten der Berichterstattung. Vielleicht kannst du uns mal einführen, was denn jetzt die grundlegenden Unterschiede sind.
Also ich habe da, wie du richtig sagst, ich jette hin und her und ich bin, mein Herz ist auch zwiegespalten zwischen hier und da. Und ich hoffe, dass es den ultimativen Test auf so einen Loyalitätskonflikt nie geben wird. Ich denke, ich würde mich dann schon auf die andere Seite schlagen, aber gut.
Lieber Verfassungsschutz, nochmal zum Mitschreiben.
es ist so, wo die Mutter herkommt, da ist, glaube ich, das Herz eher, ist natürlich. Wie dem auch sei, es gilt, diesen Loyalitätskonflikt zu verhindern. Und ich fürchte, Europa und insgesamt und Deutschland im Speziellen, die verlieren, lassen sich jetzt möglicherweise eine der letzten Chancen auf eine gesicherte Zukunft entgehen. Denn womit haben wir es zu tun? Also wenn man uns erzählt, in Europa ist alles in Ordnung, wir sind so innovativ, dass uns die dritte Welt nie einholen wird, unsere Wirtschaft ist super stark, wir werden immer auf den Weltmärkten gefragt sein, so ist das Unsinn. Wenn man jetzt nicht rassistisch denkt, so nach dem Motto, die Chinesen können nichts und werden nie was können, das ist ja ein rein rassistischer Gedanke. Wenn man also so nicht denkt, sondern in der Realität lebt und alle Menschen als mehr oder weniger gleichwertig, also absolut gleichwertig ansieht, dann kommt man nicht drum herum festzustellen, irgendwann werden die in den dritten Ländern selbst entwickeln, entdecken, forschen und
Atomwaffen bauen
und das machen die ja schon längst, aber eben auch super tolle Autos bauen und das ist alles nur eine Frage der Zeit, bis die Forschungsabteilungen dort in China, in Indien genau auf demselben Niveau sind und dann brauchen die Europa nicht mehr und Europa ist in dem großen Nachteil, dass es keine Ressourcenbasis mehr hat. Wir haben mehr oder weniger alles abgebaut, was es abzubauen gab.
Ein bisschen Braunkohle ist noch
ja,
da.
Ja, die letzten Reste noch, die reichen vielleicht für 20 Jahre, wenn es intensiv zugeht. Also Europa ist definitiv auf Ressourcenlieferungen von irgendwoher angewiesen. Und man kann nicht darauf hoffen, dass man sich das eine Ewigkeit lang durch ein Innovationsvorsprung sichern kann. Das ist eine viel zu riskante Grundlage. Und jetzt passiert etwas, was fatal ist. Also statt, ich hatte mal eine Diskussion mit jemandem, der durchaus glaube ich, vernünftig zu der Einschätzung kam, dass es in der Ukraine darum geht, wer in einem künftigen großen vereinigten Europa vom Atlantik bis zum Pazifischen Ozean das Sagen hat. So, da frage ich mich bis heute und ich habe keine Antwort, woher kommt dass man immer das Sagen haben will, dass man quasi beherrschen will, kontrollieren will, immer der bestimmende Part sein will. Der Gedanke, dass man sich auf eine Partnerschaft einlassen kann, auf eine gleichberechtigte Partnerschaft, der kommt dem Europäer irgendwie gar nicht. Habe ich das Gefühl. Ich hoffe ja, dass ich mich in diesem Punkt irre. Aber wie gesagt, in dieser Diskussion ging es darum, wer beherrscht das künftige große Europa? Und das ist die allgemeine Tendenz. Europa verbleibt in diesen kolonialistischen Mustern. Ich muss mir die Ressourcen sichern, ich muss die erobern, ich muss die beherrschen. Und das wird nicht funktionieren. Also das wird in unserer heutigen Welt nicht mehr funktionieren. Wir sind nicht mehr im 18. oder 19. Jahrhundert. Und auf der anderen Seite verliert man eine Chance auf eine Partnerschaft, ein ehrliches, ernst gemeintes, absolut ernst gemeintes Angebot für eine lange und für beide Seiten nützliche Partnerschaft. Das schlägt man im Moment aus. Das ist das, was im Moment zwischen Europa und Russland passiert. Denn eins ist sicher, in Russland war man gegenüber Europa immer sehr positiv eingestellt, also fast schon eine Gottesverehrung, eine sklavische, so würde ich das etwas übertrieben, aber im Kern zutreffend formulieren. Und das sowohl im Volk, aber vor allem in der Elite. Die Elite war spätestens seit 1991 und bis vor kurzem war sie bereit, große Zugeständnisse wirtschaftlich zu machen und eben nur dafür, dass man sich quasi Europa anschließen kann. Aber eben das war der große Irrtum des Westens, nicht sklavisch unterordnend, nicht indem man sich kolonialisieren lässt, sondern das war spätestens seit Putin an der Macht ist, der zentrale Punkt gleichberechtigt. Und ich denke, es ist auch vernünftig. Also warum soll sich Russland da in eine unterwürfige Position begeben und mehr Interessen preisgeben, als es im Rahmen eines gleichberechtigten Austauschverhältnisses nötig wäre. Und dieses Angebot, dieses strategische Angebot hat Europa, speziell Deutschland, ausgeschlagen. Also zumindest habe ich den Eindruck, da passiert ja noch was mit Nord Stream und so weiter, aber die grundsätzliche Debatte über ein großes vereinigtes Europa vom Atlantik bis zum Pazifik, von Lissabon bis Vladivostok, findet ja nicht mehr statt. Und das ist eine strategische Niederlage Europas, dessen sich die Menschen hier noch gar nicht bewusst sind. Denn im Moment brodelt es in Russland. Im Moment schlägt das Pendel von dieser, was ich als Gottesverehrung bezeichnete, schlägt es im Moment über eine Skepsis bis hin zu einer Abneigung um. Man ist im Moment in der medialen Diskussion in Russland da in diesem Prozess begriffen. Also es mehren sich die Stimmen, die sagen, Europäern darf man nicht trauen, auf das Wort der Europäer darf man sich nicht verlassen, wir dürfen mit denen nichts mehr zu tun haben, sondern streng auf unsere Interessen setzen. Diese Stimmen mehren sich. Es ist noch nicht die Mehrheit in der medialen Debatte. Die meisten sind noch für Ausgleich, die meisten sind für Verhandlungen, aber es schlägt im Moment um.
Es kommen immer mehr nationalistische Töne durch.
Wenn man auf seine eigenen Interessen pocht und sich nicht vergewaltigen lassen will, ist das dann schon Nationalismus.
Das war jetzt vollkommen ohne Wertung, ja. Also für mich ist es das im Prinzip, wenn man die eigenen nationalen Interessen über die aller, also von anderen stellt, ab dem Moment würde ich sagen, ist man nationalistisch. Ja? Wenn man also sagt, meine Interessen sind wichtiger als die vom Nachbarn, dann ab dem Moment ist das Level nationalistischer als eben beim Nachbarn. Aber das war, wie gesagt,
ja,
ohne Wertung.
Das ist möglicherweise eine mögliche Definition des Nationalismus. Aber wenn ich einfach nur sage, ich verschenke nichts mehr, ja, ich verschenke nichts mehr und außerdem in meinem Vorgarten habt ihr auch nichts mehr zu suchen. Ist das dann schon diese Art von Nationalismus, dass man, ja, man verteidigt ja seine Interessen. In diesem Sinne passt es ja zu deiner Definition. Aber ist das etwas Negatives? Ist das etwas, was man nicht darf? Nö. Muss ich jemanden in meinen Vorgarten oder gar in mein Haus lassen und darf er da alles mitnehmen, was er möchte?
Ja, nee, ist vollkommen klar. Also ich meine, es ist ja auch so, ja, im Prinzip haben ja die Russen lang genug freundlich, also gute Miene zum bösen Spiel gemacht. Putin hat jetzt seine viel beachtete Rede gehalten, die im Westen als Drohkulisse gleich hochstilisiert wurde. Er hätte die Atomwaffenkeule geschwungen und mit irgendwelchen Atomwaffen geprahlt, die es am Ende gar nicht geben würde und so. Aber ich halte das alles für Quatsch. Also meiner Meinung nach ist dieser Präsident erstmal der Beste, den sie je hatten. Wahrscheinlich ist er auch der beliebteste. Und es ist aber nicht so, dass Putin eine konstante Größe ist. Ja, noch. Ich meine, es gibt auch in Russland finstere Nationalisten, Schirinowski und wie die alle heißen. Das heißt, der Westen, der also so beständig die Interessen der Russischen Föderation mit Füßen tritt, indem er da zum Beispiel namentlich die Bundesrepublik Deutschland sich an die Führungsspitze einer Speerspitze stellt, die direkt an der russischen Grenze stationiert ist, um jederzeit loszuschlagen, die also jetzt auch noch ihr Rüstungsbudget verdoppelt, weil es der große Bruder über dem Teich angeordnet hat. Es ist nicht in Stein gemeißelt, dass Russland sich immer so passiv und friedfertig verhalten wird, wie Putin es immer wieder betont, ja, dass Russland niemanden was Böses will. Es kann auch ganz schnell passieren, dass da mal einer an die Macht kommt, der andere Seiten aufzieht. Und das wären dann keine angenehmen.
Also grundsätzlich, was in Deutschland 1933 möglich war, ist natürlich in jedem anderen Land genauso möglich. Ja? Das, gibt's keinen Mechanismus, der jetzt ein spezielles Volk vor dem Abgleiten in den Faschismus komplett schützen würde. Übrigens, aus meinen Diskussionen, zum Beispiel mit den russischen Kommunisten, weiß ich, dass die teilweise sehr kritisch in dieser Hinsicht sind und da auch teilweise faschistische Entwicklungen sehen, jetzt nicht bei Putin, sondern in der Gesellschaft insgesamt. Was ich so nicht wahrnehme, aber ich gebe es einfach weiter, dass es in der Tat da auch Sensibilitäten und Befürchtungen in diese Richtung gibt. Also Garantien gibt es für nichts. Und die Eskalation, die wir jetzt in der Welt erleben, ist gefährlich. Also wir sind jetzt wieder in der Tat in einer Situation, wo wir Angst vor einem Krieg immanent haben müssen. Ja, ich sage nicht, dass er morgen beginnt. Da gibt es genug Mechanismen, die im Moment dagegen wirken. Aber die Gefahr ist da. Und die Frage ist, wie begegnet man diesem? Und schiebt man einfach nur die Schuld auf den anderen? Nein, sondern es muss wieder eine Debatte beginnen in diesem Sinne, denn das Angebot einer Partnerschaft, einer strategischen, zivilisatorischen Partnerschaft im eurasischen Raum zwischen Europa als, was ich manchmal scherzhaft Westasien nenne, Und dem übrigen Asien oder dem nördlichen Teil Asiens, sprich dessen, was heute Russland oder die ehemalige Sowjetunion, die GUS sind, die steht. Die gibt es bis heute noch, dieses Angebot. Und damit würde sich Europa die Ressourcenbasis sichern. Damit wäre die Zukunft Europas nachhaltig für 100, 200, nochmal 100 oder 200 Jahre gesichert. Während die andere Strategie, das Ganze über Konfrontation, Krieg, Eroberung, Imperialismus zu erreichen, mit Sicherheit scheitern wird. Zumindest aber einen solchen Preis an Menschenleben und Werten fordern wird, wie ihn die Menschheit selbst im Zweiten Weltkrieg noch nicht zu zahlen hatte. Und wenn man diese Wahl hat, sollte man sich, glaube ich, auf das Partnerschaftsangebot einlassen, statt auf Konfrontation zu setzen. Und da ist im Moment Europa derjenige, der jetzt nicht in jedem Einzelfall, da gibt es sicherlich auch Fehler, die Russland gemacht hat, keine Frage, aber einfach in der grundsätzlichen Linie, in der Positionierung der Eliten, in der Positionierung der politischen, wirtschaftlichen, kulturellen Elite, in dem, was in Medien geäußert wird, also die medialen Meinungsmacher, kommt die Ablehnung einer solchen Partnerschaft bislang eindeutig von westlicher Seite, von Europa. Während in Russland die Debatte bis jetzt immer und auch die Grundeinstellungen in der Elite, die ja gerne nach Europa kommen, die Europa richtig lieben, nicht nur das Bier, sondern Europa insgesamt lieben, da war eben dieser Wunsch nach Verschmelzung fast schon, der war da, Europa hat es abgelehnt und jetzt sind wir in der Sackgasse. Noch nicht ganz, aber fast.
Mahnende Worte von einem Experten, also einem Kenner der russischen Verhältnisse und der deutschen Seele. Vielen Dank, Alexej Dankwart, dass du heute hier warst. Ich habe mich darüber wirklich gefreut und ich hoffe, wir können demnächst wieder mal ein Interview machen.
Also immer wieder gerne. Wie gesagt, ich bin sicherlich nicht der interessanteste Gesprächspartner und ich bin vor allem nur rein zufällig in diese großartige Liste von großen Männern und Frauen reingeraten, die Bild-Zeitung abgedruckt hat. Aber wenn es Interesse gibt, bin ich immer wieder gern da.
Schön. Und ihr schreibt uns bitte eure Kommentare unter das Video, wie ihr das Interview fandet. Welche Rückmeldungen ihr habt, sowohl an unseren Talkgast Alexej Dankwart als auch an uns. Vielen Dank, bis demnächst. Tschüss.